Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Martin und ich haben heute Full House. Das freut uns ganz besonders, denn wir freuen uns gleich heute zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Wir müssen verstehen, wie Organisationen wirklich funktionieren, um sie in Zukunft zu führen, sagt sie und vergleicht sich gerne, natürlich nicht ganz ernst gemeint, mit Miss Marple. Als Kind wollte sie alles werden. Opernsängerin, Schauspielerin, Nachrichtensprecherin, Archäologin und heute ist sie seit über 20 Jahren Unternehmerin, Organisationsberaterin und Lehrtrainerin für Führung und Systemisches. Mit dem Podcast Organisation entwickeln erreicht sie eine große Hörerschaft. Sie veröffentlichte zahlreiche Fachartikel und zählt zu den Top-HR-Influencerinnen. Mit ihrem Unternehmen Lea begleitet sie Unternehmen in Transformationsprojekten. Der rote Faden im Leben unseres zweiten Gasts könnte lauten, komplexe Dinge in Bildern einfach erklären. Als Information Designerin nutzt sie Bilder und Geschichten, um Unternehmen in ihrer Kommunikation zu unterstützen. Als langjährige Führungskraft hat sie sich intensiv mit der Rolle von Organisations- und Teamführung auseinandergesetzt. 2021 lernt sie unseren ersten Gast kennen und lässt sich zur systemischen Organisationsberaterin ausbilden. Zusammen schreiben sie The Real Book of Work, das sich seit der Veröffentlichung großer Beliebtheit erfreut. Schön, dass ihr da seid und wir freuen uns sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Herzlich willkommen, Christina Grubendorfer und Christina Ackermann.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo, schön hier zu sein.
Unsere erste Frage, die wir standardmäßig immer so stellen, ist, womit beschäftigt euch denn eigentlich aktuell? Ihr habt ja das Buch fertig geschrieben. Was gibt es schon ein neues Projekt oder was beschäftigt euch gerade so?
Ja, passend zum Buch. Wir starten bald mit unserer Fortbildung. Das beschäftigt uns gerade. Wir haben jetzt Anfang September startet eine Gruppe mit uns auf eine schöne Lernreise. Organisationen gestalten, führen und beraten. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viel vorzubereiten, denn das soll natürlich so richtig der Knaller werden. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin, wobei wir auch so ein bisschen wie aus so einem Dornröschenschlaf eigentlich beide erstmal so aus unserem Urlaub gerade aufwachen. Huch, ist ja schon bald. Ja, oder Christina?
Genau, da sind wir heftig am Konzipieren und der September war immer ganz lange hin und jetzt ist er plötzlich schon da und wir haben ja mit der Ausbildung auch uns was ganz Besonderes ausgedacht, dadurch, dass wir diese Kombination aus Systemtheorie verstehen, erklären und gut vermitteln, eben auch, was wir schon im Wheelbook gemacht haben, auch in die Ausbildung weitertragen wollen, überlegen uns auch ein ganz besonderes Konzept, wie man eben, jetzt ist es mehr mein Part, durch Visual Learning, also Arbeiten mit Visualisierung, das Lernerlebnis nochmal verbessert und das ist jetzt ganz, ganz spannend, weil wir das gerade alles ganz frisch aufbauen. Und am 9. September geht's los.
Sehr cool. Wenn wir da weitere Infos zu haben wollen, wo können sich die Hörer und Hörerinnen anmelden, wenn sie noch Interesse haben? Oder seid ihr schon restlos ausgebucht?
Ja, tatsächlich restlos überbucht sogar und deswegen
das freut mich für euch.
Leider da gar keine Möglichkeit mehr. Aber der nächste Kurs, genau deshalb, weil wir da ziemlich überrannt wurden, startet dann Ende Januar des nächsten Jahres. Und da gibt es noch ein paar Plätze, wenn aber auch gar nicht mehr so viele.
Okay, dann packen wir mal den Link dazu in die Shownotes und sind gespannt, was ihr berichtet von eurer Fortbildung. Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Danke, das ist total nett von euch.
Ich find's spannend zu hören, wenn ihr sagt, ihr habt da Visualisierungselemente sozusagen drin. Wollt ihr das ein bisschen teasern, was ihr da genau macht?
Also wir haben ja, die Leute, die das Wheelbook kennen, wissen, dass gerade die theoretischen Teile ja illustriert sind und dadurch, sozusagen, das war mein Anliegen, besser verständlich werden, weil gerade wenn man tief in die Systemtheorie eintaucht, ist das nicht immer so auf den ersten Blick sofort erfassbar. Und das war das Anliegen mit den Illustrationen, das ein bisschen einfacher zu machen. Und wir werden im Prinzip das genauso benutzen, eben auch in der Ausbildung. Also ich werde live dabei zeichnen. Und wir werden noch also so Kerninhalte werden eben auch als einzelne Grafiken dann zur Verfügung gestellt, weil unser Anliegen ist eben, dass diejenigen, die in der Ausbildung sind danach oder in der Fortbildung sind danach auch damit weiterarbeiten können. Weil manchmal ist das ja so, man taucht ganz tief ein und danach ist man wieder in sein reales Leben geschmissen und es ist natürlich besonders erfolgreich, wenn man es schafft, das, was man da gelernt hat, auch irgendwie zu transferieren und in die Anwendung zu bringen. Und da ist unsere Idee, das durch eben Handouts dann zu erleichtern.
Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Man sagt ja oft, wenn man es erst aufschreiben kann, erst dann gewinnt man im Geist die Klarheit. Ich behaupte mal, das ist beim Zeichnen fast noch schlimmer oder noch präziser muss man das wissen, weil man wirklich auf den Kern kommen muss, um was es denn wirklich geht, weil man ja nicht alles aufzeichnen kann, um was es da jetzt in einem Satz oder in einer Theorie geht. Also ich finde das sehr bewundernswert, da eine Visualisierung zu erstellen. Also ich probiere das auch mal laienhaft ab und zu, aber es ist wirklich echt schwierig, das dann wirklich auf den Punkt zu bringen. Ja, und das macht so eine Visualisierung, so eine Zeichnung.
Ja,
Also.
da muss ich mich mal mit einem großen Lob auch einklinken. Das kann sie nämlich besonders gut, die Christina Ackermann. Und das ist nämlich auch das Faszinierende, dass sie sich immer so Sachen rausgreift und dann gucke ich mir das an und denke, cool. Und vor allen Dingen ist es dann meistens auch noch witzig. Also das ist, finde ich, etwas, was eine besondere Gabe ist, die sie da hat, ne? Also es hat mich immer wieder zum Lachen gebracht. Ja, also,
Ich hatte auch ein Schmunzeln
ja.
im Gesicht mehrfach, als ich die Bilder gesehen habe. Und genau, kann die Hörerinnen und Hörer auch nur dazu ermutigen, das Buch zu lesen und sich anzugucken. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, würde ich sagen. Das habt ihr echt sehr schön gemacht. Was mich direkt zu meiner Anschlussfrage bringt, nämlich, was ist denn die Geschichte hinter dem Buch? Also, wieso hat es dieses Buch gebraucht? Ich meine, der Ratgeber an Management- und Führungsbüchern, der ist ja nahezu endlos. Jetzt kommt ihr daher mit so einem Buch. Warum glaubt ihr oder was war eure Idee? Warum hat es dieses Buch gebraucht?
Also, das kann man jetzt natürlich ganz verschieden beantworten. A, hat es das Buch gebraucht, damit wir was zusammen machen konnten? Nein, aber mal
Ja,
Spaß
schöne
beiseite.
Antwort, ja.
Ja, ne, da ist aber auch tatsächlich was dran, ne? Also, weil wir haben gesagt, wir wollen zusammen ein Buch machen. Das stand fest. So. Und dann haben wir gesagt, was wollen wir denn für ein Buch machen? Ja, eins, dass sie uns aus den Händen reißen. Okay, gut. Und für wen wollen wir denn eins machen? Ja, für viele Leute. Ah, okay. Und wozu haben wir denn, na so, und also so fing das wirklich an. Und so, und
Ja,
dann,
glasklare
ne,
Positionierung, sich sehr.
total, oder? Ist doch richtig, also
Ja.
zielgruppengerecht und so, so. Und dann sind wir tatsächlich auch in Bahnhofsbuchhandlungen gegangen, weil wir haben gesagt, wir wollen das auch, dass unser Buch hier so auf so einem Tisch liegt, hier so am Bahnhof. Und dann haben wir geguckt, was sind das denn für Verlage? So. Also insofern, der Strang der Geschichte ist auch wahr. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu den Inhalten. Und da ist es uns ja wirklich ein großes Anliegen. Oder ich muss nochmal anders anfangen. Ich habe selbst so vor circa 25 Jahren Kontakt bekommen, das erste Mal zu eben systemtheoretischem oder systemischem Denken. Und erklären. Und das ist ja eine ganze Weltanschauung. Oder es sind einfach Erklärprinzipien, mit denen man sich die Welt eben wirklich nochmal anders betrachten kann. Und man natürlich auch zu ganz anderen Ideen darüber kommt, was zu tun ist in einer bestimmten Situation. Also für mich war das ein absoluter Life-Changer. So. Und ich arbeite ja seit vielen, vielen Jahren damit in auch verschiedensten Rollen. Und ich habe ganz viele Menschen darin auch ausbilden dürfen. So. Und habe immer wieder genau das erlebt, dass Leute wirklich auch gesagt haben, wow, ja, wenn ich mir jetzt mein Problem, zum Beispiel, das ich als Führungskraft hier mit meinem Unternehmen gerade habe, nochmal angucke, dann gucke ich plötzlich ganz woanders hin und komme plötzlich auf ganz andere Ideen, wie ich da wirksam werden könnte. Oder. Ne? Und da haben wir einfach gesagt, wir möchten gerne, dass dieses ja manchmal auch etwas, ja, schwer vermittelbare theoretische Konstrukt an eine größere Masse von Menschen herangetragen wird, die dann auch mal Lust haben, sich damit zu beschäftigen, die dann nämlich keine Lust zu hätten, wenn man ihnen sagen würde, naja, dann lies jetzt mal hier Luhmann, Organisation und Entscheidung. Oder lies mal, ne, name it. So, und dann.
Kämpfe ich heute noch
Ja.
mit. Ja.
Ja, verständlich, ja, so, weil da braucht man eben auch wirklich Freude an solchen Texten. Und das war uns wirklich ein Anliegen, für Führungskräfte die Systemtheorie so aufzubereiten, dass sie fokussiert auf das Wesentliche, ihre Arbeit ein Stück anders, leichter, wirksamer macht. So, das war, oder? Korrigier mich, Christina. Vielleicht ist das jetzt ja auch eine narrative Verzerrung im Nachgang. Aber ich glaube, das war dann irgendwann so unsere Vereinbarung. Das wollen wir irgendwie schaffen, ne?
Ja, diese Beobachtungsbrille, Systemtheorie, die verändert da sehr vieles. Ja, weil das, wie du sagst, man könnte das fast als Weltanschauung sagen. Ich weiß nicht, ob Luhmann das je sich gedacht hat, ne? Aber es hat einen massiven Impact auf das Denken. Jetzt hast du gerade systemisch noch in einem Satz gesagt. Verwendest du diese Begriffe synonym? Ist das für dich dasselbe? Oder wie würdest du die beiden Wörter
Nee,
auseinanderhalten?
also verwende ich nicht unbedingt synonym. Ne? Aber da können wir jetzt natürlich auch ein Riesenfass aufmachen bei diesem ganzen Thema. Ich glaube, die kurze Antwort ist ja, dass viele den Begriff systemisch benutzen, ohne dass sie dafür die Systemtheorie bräuchten. Und dass Menschen, die eher sagen, ich habe die Systemtheorie im Gepäck, sich ein Stück abgrenzen möchten von denen, die systemisch sagen und aber die Systemtheorie eben nicht im Gepäck haben. So würde ich es gerade beobachten. Und ich selbst versuche, je nachdem, mit wem ich spreche, da einen Unterschied zu machen oder in vielen Situationen ist er für mich dann auch nicht so relevant. Ich würde aber wahnsinnig gerne noch einen Erzählstrang hinzufügen zu dem Buch, weil es ist ja nicht einfach nur so, dass wir die Systemtheorie vermitteln, sondern wir erzählen ja ganz viele oder räumen ja auf mit ganz vielen Mythen unserer Arbeitswelt. Und das war dann nämlich noch der nächste Grund, warum es dieses Buch aus unserer Sicht jetzt auch dringend brauchte, dass nämlich Unternehmen und auch andere Organisationen ganz stark ja überfrachtet werden mit normativen Appellen, ne, was sie alles tun und lassen sollen. Also es gibt ja viele, viele Menschen auf unserer Welt oder reduzieren wir es gerne auch auf Deutschland oder den deutschsprachigen Raum, die wissen ja total gut, also ich sage es jetzt extra so ein bisschen sarkastisch, die wissen ja total gut, wie man so ein Unternehmen führt und die haben auch ganz viele Modelle im wie das dann alles so geht. Zack, hier, mach mal die 5 Schritte und dann ist deine Organisation transformiert. Und wenn du es nicht alleine kannst, dann komm, ich helfe dir dabei und so weiter. Und die haben ganz viele, viele Lösungen im Gepäck. Und das fanden wir eben auch, ist bei Tage betrachtet eine ganz schöne. Ja, soll ich sagen, ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht für viele Unternehmer, ne, wenn da so jemand kommt und sagt, du, ich weiß das eigentlich besser als du, wie das hier so bei dir geht, und jetzt mach mal hier, ne, transformier dich mal. Und da haben wir auch gesagt, na, wir möchten gerne mal ein Stück aufräumen, auch mit diesen ganzen Mythen, ne, wie zum Beispiel agile Organisationen oder New Work oder Hierarchie abschaffen und Silos auflösen und Mindset trainieren und. Und da mal wirklich ein bisschen Licht in den Dschungel bringen und sagen, wie sieht denn das alles aus, wenn man mal so diese kruden Eigenlogiken einer Organisation sichtbar macht? Und was kommt dann eigentlich aufs Tablett? Und was bedeutet das dann eben auch für diese ganzen Ansätze? So, also das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, wenn wir hier das Buch kurz vorstellen, dass das natürlich auch ein großes Anliegen war.
Großartig, weil diese armen Menschen, die diese Rezepte dealen, ja, Rezeptdealer, die tun, ein bisschen können sie an uns leid tun auch, ne? Weil die haben quasi nur eine Lösung, ja, und die muss richtig sein, ja, und das wissen wir, dass das nicht passieren wird in den meisten Fällen, und werden dann meistens scheitern und fliegen dann raus oder kommt der nächste Berater, der dann kommt, ne? Und insofern finde ich diese Systemtheorie, die da drauf blickt, und die anschlussfähige Kommunikation, wie du sie benutzt, systemisch, ne? Für die Theorie nicht wissen, finde ich viel eleganter, weil ich kann da komplett risikolos rangehen, ne? Weil ich kann mich irren, ne? Also wenn ich jetzt eine Hypothese habe, die kann falsch oder richtig sein, ne? Und wenn ich mich so an ein Business rangehe, dann habe ich bessere Karten,
Ja,
ne?
es ist spannend, dass du das so siehst, weil, also ich würde fast sagen, also wenn ich das bewerten würde, ist das schwieriger ohne Modell und ohne Rezept hinzugehen. Also A, funktioniert unser Markt so, also das Management schreit nach Methoden und Rezepten und die lassen sich auch viel, viel einfacher verkaufen. Also wenn man ein Beratungsunternehmen richtig hochskalieren will, dann geht das nur so. Also dann geht das nur über Rezepte. Und das Zweite ist ja auch, dass du dich als Person und als Beratungspersönlichkeit sehr viel stärker mitverkaufst, wenn du nicht mit Rezept dastehst, sondern wenn du sagst, ich komme hier mit all meiner Erfahrung und mit all meinem Theoriewissen zum Beispiel zu euch und dann gucke ich mir das an und dann bilde ich Hypothesen, dann ist das erstmal sehr viel riskanter. Und deswegen schwinge ich eigentlich sehr mit und habe auch sehr viel Verständnis und Mitgefühl für Leute, die es anders gewählt haben und die gesagt haben, okay, ich verstecke mich ein Stück weit hinter einem Ansatz, den ich hier verkaufe, weil das andere ist mir zu riskant,
Ja.
ist mir zu gefährlich. So.
Ist die Frage, was die schlauere Strategie ist, ne? Weil für die persönliche Positionierung, wenn ich mit einem Rezeptdealer deale und ich gehe in die Preisverhandlung, da gewinnt der mit dem geringsten Preis für das Rezept, ne? Wenn ich aber mit meiner Persönlichkeit reingehe, da gibt es nur einmal, ja? Und dann muss es halt matchen oder passen oder nicht. Und dann habe ich eine ganz andere Preisrange, ne? Und vor allen Dingen habe ich keine Rezeptdisruption drin, ne? Also, wir können das beobachten bei Rezepten, wie oder die Rezeptaddikte herkommen, wie, keine Ahnung, Flight Levels zum Beispiel. Ja. Vor ein, zwei Jahren war das noch der Hype und die Ausbildung waren extrem teuer. Da sieht man jetzt genau diese Preisdisruption. Ja. Und wenn ich aber mit einem ganzheitlichen Ansatz als Person rangehe und es klebt ja an mir, ne? Also dass er dann, wenn ich weg bin, ist das weg. Ja. Also, das ist die Frage, was die schlauere Marktwette ist. Und ich gebe dir aber recht. In der ersten Risikobetrachtung ist es erstmal einfacher, ne? Weil schwimme ich jetzt mit Safe mit oder mit was auch da immer sich da so reinspült in die Organisation, ne? Gebe ich dir recht, ja. Ja.
Dann würde ich jetzt den Ball gerne nochmal zu Anna Christina rüberspielen und mich würde mal interessieren, was hat das Buch denn mit dir gemacht? Es ist ja immer eine Reise, ne? So ein Buch zu schreiben und dann vor allen Dingen sich auch so künstlerisch damit zu betätigen.
Es hat mich total bereichert, natürlich, weil ich die Idee hatte, diese komplexen Dinge einfach darzustellen, um es mal ganz simpel zu sagen, weil so simpel ist es wirklich auch. Und es hat einfach geklappt, sagen wir mal so. Das im Nachhinein so ein Buch zu schreiben, also das war es für uns beide, war wirklich ein Kraftakt und wir haben das auch sehr mit sehr sportlichem Timing gemacht. Das Gute war, die Buchmesse ist ja immer im Oktober und bis dahin musste es fertig werden. Sind beide parallel noch umgezogen und es war alles gleichzeitig. Und im Nachhinein weiß ich nicht mehr, wie das alles
Ja.
hingekommen ist, aber es hat geklappt und es hat mich total bereichert und ich bin einfach ganz doll stolz drauf. Ich finde das total toll und ich finde es vor allem schön, dass wir, Christine hat es am Anfang ja schon erzählt, wir hatten ja große Ideen und wollten ja nichts Kleines machen, dass das auch so geklappt hat. Also. Mit welchen Kräften auch immer. Aber es scheint geklappt zu haben.
Ihr müsst die Frage jetzt nicht konkret beantworten, aber ihr habt gesagt, ihr wolltet ein Buch rausbringen, was euch aus den Händen gerissen wird. Wird es euch aus den Händen gerissen?
Ja, also es ist ja tatsächlich auf der Wirtschaftsbestsellerliste gelandet und mehr kann man ja gar nicht wollen, ja. Also
Ja,
unter
das stimmt.
den.
Dazu kann man euch auf jeden Fall gratulieren, ja.
Genau, ja.
Schön. Ja, dann Klaus Eidenschink hat ja Korrektur gelesen, ne? Das Manuskript hat er Korrektur gelesen und hat bei der Korrekturlesung eine Warnung ausgesprochen, dass ihr von der anderen Seite vom Pferd gefallen seid. Ich fand es total nett und sympathisch, dass ihr es mit aufgenommen habt, aber vielleicht könntet ihr da noch mal kurz was zu sagen. Was hat er denn damit gemeint? Warum könntet ihr von der anderen Seite vom Pferd gefallen sein?
Na, ich glaube, er hat damit ja eine Sorge adressiert, die wir selber oder besonders auch ich kann jetzt da gerade nur von mir sprechen, ganz stark hatte, nämlich, dass wir mit dem Buch einen Skandal auslösen. Also, dass sich die Mengen gegen uns versammeln sozusagen und wir im Shitstorm untergehen. Also die Seite in mir gab es, die diese Befürchtung ganz stark hatte, weil wir haben uns ja echt was gewagt. Ja, also das war ja richtig, richtig mutig, was wir da gemacht haben, nämlich den Heiligen Gral in Frage zu stellen. Den Heiligen Gral, ne, der agilen Organisation, den Heiligen Gral von New Work und allen anderen Konzepten drumherum, dann dieses leidliche Thema Mensch und Organisation. Also da haben wir uns schon echt weit aus dem Fenster gelehnt und ja auch wirklich völlig gegen Moden und ne, allgemein weit verbreitete Annahmen und Normen zu sagen, hey, Moment mal, ja. Also nicht dagegen zu gehen, sondern zu sagen, hey, Moment mal, lass uns doch mal schauen, was ist an diesen Ansätzen eigentlich nützlich unter Umständen, aber was handelt man sich damit auch ein? Oder wie ist es möglich und wie ist es nicht, ne? Und ist nicht eine Organisation so komplex und so individuell, dass wir sowieso immer wieder neu gucken müssen? Also lange Rede, da haben wir auch einigen Leuten ganz schön auf die Füße getreten damit. Und das Spannende, was dann aber passiert ist ja jetzt, ist, dass diese Shitstorms ausgeblieben sind und dass sich Menschen bei uns melden, also fast täglich sogar, die sagen, so, ich habe jetzt übrigens auch endlich mal euer Buch gelesen. Also ich habe mich ja gar nicht getraut, ne? So, aber ich habe es jetzt gelesen und ja, ouch, ne? An der einen oder anderen Stelle tat es mir auch weh, aber ich kann euch so zustimmen und ich danke euch dafür. Es hat mich befreit. Es hat mich befreit und so weiter. So, jetzt aber nochmal zurück zu Klaus Eidenschink. Und genau diese Befürchtung hatte er natürlich auch ein Stück, dass wir uns damit zu weit aus dem Fenster lehnen. Und er meinte es natürlich nur gut, indem er gesagt hat, Christina, nicht, dass du da auf der anderen Seite vom Pferd wieder runterfällst mit dem Buch und du hier, ne, Otto und Klaus, hier zu stark auf diesen Pappkameraden geschossen hast, ne? Also hier den Pappkameraden New Work, wie er da ja auch in dem Buch gezeichnet ist, sagt, da schießt da mal nicht so doll drauf, ne? Hinterher kommt das hier ganz, ganz stark zurück. So. Und das habe ich ihm hoch angerechnet, dass er das dann auch noch mal so ausgesprochen hat. Aber dann habe ich gesagt, du Klaus, es muss jetzt einfach raus in die Welt. Es ist jetzt so. Und der Verlag hat auch gesagt, wir sind bei euch, wir stärken euch den Rücken, wenn es sein muss. Und dann haben wir uns getraut. So. Und dann kam alles ganz anders.
Cool, dass ihr euch getraut habt. Ja, und ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich mache es nicht ganz so öffentlich. Ja, ich mache das auch einen ganzen Tag. Ja. Und da kann man schon die eine oder andere Gegenwehr spüren. Ja, und das ist nicht immer lustig. Ja, also wenn dann es zu, wie wir sagen, den kulturellen Gegenreaktionen des Immunsystems kommt, ja, und uns klar macht, nee, das wollen wir jetzt nicht. Ne? Also jetzt geh weg oder so. Sehr gut. Was ist denn, ja, wir haben ja ganz viele so Mythen drin, ja. Ich habe persönlich auch zwei Lieblingsmythen für mich identifiziert. Ist aber jetzt nicht so spannend, wie wenn ich euch jetzt das frage. Was habt ihr denn dafür, wenn ihr von diesen Mythen einen euch aussuchen müsstet, wer ist denn euer liebster oder vielleicht auch wirksamster oder disruptivster oder wo ihr sagt, ey, der ist es. Ja. Gibt es da einen?
Fangen wir an. Also ich denke ja immer an Bildern. Das eine, also es gibt zwei. Es ist einmal, dass der Mythos ändert mal euer Mindset, weil es da diese schöne Formulierung gibt. Das ist eigentlich nur in einer kleinen Zeichnung am Ende gelandet. So, weil ich glaube, es ist nicht mal in einer Zeichnung gelandet. Ich hatte die, aber die ist wieder rausgeflogen. Ich finde diesen Begriff des Mindset, was man ausrollt, so wunderbar. Und alle Bilder, die so um dieses Thema Mindset, was man dann so ändert und wo man so dran rumschrauben kann bei den Leuten und danach ist dann alles gut. Das gibt bildlich total viel her und ich finde, es ist auch gerade in dem, was einem alltäglichen Unternehmen begegnet, auch einfach ein Mythos, der wirklich sehr, also einfach sehr stark lebt und der einem sehr oft begegnet. Und mein zweitliebster oder genauso liebster ist die Hierarchie. Was mit ihr passiert, wenn man sie dann einfach wegmacht und dann kommt sie aber durch die Hintertür wieder rein. Genau, das sind meine beiden liebsten Mythen.
Ja, ich habe gerade gemerkt, ja, ich habe gerade gemerkt, ich habe totale Entscheidungsschwierigkeiten. Ich merke nur, und das vielleicht auf die andere Seite gegangen, dass ja dieser Mythos, der schreiende Chef muss weg, so ein bisschen aus der Reihe tanzt bei unseren Mythen, der aber auf besonderen Wunsch von Christina im Buch ist. und aber tatsächlich da immer mal wieder Rückfragen kommen, so hey, ne, aber das ist doch total blöd, wenn da jemand so rumbrüllt, das kann man doch gar nicht in so ein sowohl als auch gießen und gleichzeitig, also genau, und da merke ich dann manchmal so, ja, okay, kann ich schon auch mitgehen, ne, mit so einer Kritik und sagen, es tanzt so ein bisschen aus der Reihe raus, aber ansonsten, ja, mag ich dann eigentlich alle Mythen und Es gibt ja in allen Mythen so Geschichten und ich glaube, ich mag die Geschichten am allermeisten, zum Beispiel die Geschichte mit der Taube in der Einfahrt, die da, ne, wo sich der Geschäftsführer darüber aufregt, dass die morgens bei ihm da in der Unternehmenseinfahrt liegt und als er abends nach Hause fährt, da immer noch liegt und diese Geschichte dann den Mythos Eigenverantwortung einleitet. Ja, und darüber freue ich mich dann auch immer mal wieder, dass diese Bücher es dann auch in Wort und Bild, diese Geschichten es auch in Wort und Bild ins Buch geschafft haben.
Sehr gut, sehr gut. Also was mich begeistert hat, inhaltlich ist dieser auf den Punkt gebrachte Agilitätsmythos, ja, also was dann aus Agilität geworden ist, ein rezeptartiges Objekt, was sich dann in so ein Konstrukt und Monstrum wie Safe ergossen hat, ja. Hyperformalisierung der Organisation, würde Kühl sagen, ne? Und bei der Mindset-Geschichte, da schwingt mein Herz total mit. Das verstehe ich total. Und ich kann es nur bestätigen. Ne? Also auf allen agilen Konferenzen momentan, also neben dem Thema, wir messen jetzt alles durch, ja, weil wir unsere Wirksamkeit suchen, ist das Thema Mindset. Also es liegt immer nur am Mindset. Und ich war in Österreich auf einer Konferenz, weiß nicht, 40 Vorträge und alle, die trieften nur so voll Mindset-Gejammer. Ja? Also war ein kollektives Weinen. Ja, und ich dachte, Leute, ihr müsst einfach dieses Buch lesen. Reicht nur das eine Kapitel mit dem Mindset. Ja, dann können wir uns die Konferenz sparen, ja, und können wir sinnvolle Sachen machen. Aber da kommen es nicht raus, die Leute. Ne? Also die sind da in diesen, ha, du musst nur denken. Und ich sag mal, und die auf den Punkt bringen, so, hast du schon mal probiert, eine Lieblingsfarbe von jemandem zu ändern? Es geht nicht. Ja, haut nicht hin. Ja. Also mit ganz viel Incentivierung wird er dir vielleicht sagen, dass es die Lieblingsfarbe jetzt orange ist. Aber klappen tut es nicht. Ne? Und das Bild mit dem Ausrollen, ich kann es mir gut vorstellen, wenn du so ein Gehirn ausrollst, das stelle ich mir gerade plastisch vor, ist bestimmt ein lustiges Bild. Ja, vielleicht tust du es auch irgendwie nachreichen in irgendeinem LinkedIn-Post oder sowas. Ich finde das eigentlich ein guter Aufmacher. Ich mag so Schocks, ne? Also sowas wie Leute abholen. Ja? Und dann bringe ich im Workshop so, ja, abholen hat man die Leute 45. Ja? Und damit ist dieses durch diese negative emotionale Aufladung ist dieser Begriff zerstört. Ja? Also das ist das, was die Disruptivität von solchen Bildern und solchen Dingen hat, die ihr da auch bringt. Ja? Also deshalb finde ich es sehr, sehr mutig, weil es eben genau solche Konstrukte zerstört.
Möchte ich nochmal ganz kurz Werbung machen. Hier im Podcast war ja auch Florian Zapp zu Besuch von Systemisch Agil und wir haben uns eben auch sehr breit über das Thema agiles Mindset unterhalten. Die Folge packe ich nochmal in die Shownotes. Ja, da geht es genau auch um das Thema. Sehr schön, sehr, sehr lustig. Welcher der Mythen begegnet euch denn am häufigsten im Alltag?
Also mir kommt gerade Silo in den Sinn. Ich glaube, ich kenne kein Unternehmen, wo das nicht irgendein Thema ist, ne? Also wo nicht auf das Silo-Denken geschimpft wird. Und das ist auch jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt Vorträge halte, ne? Also zum Beispiel auf der Manage Agile werde ich auch über Silo-Denken sprechen. Und auch auf anderen Konferenzen wird das also sehr gewünscht, dass ich vor allen Dingen diesen Mythos Silo-Denken beleuchte, weil das scheinbar für viele gerade so ein Riesenthema ist oder eben mit diesen Silos ganz, ganz viele Probleme erklärt werden, die so im Alltag eben da sind. Und ja, da ist ja dann eben leider die große organisationstheoretische Wendung, das geht nicht weg, ne? Weil Silobildung eben so die Folge oder eben auch der Preis der Arbeitsteilung ist in Organisationen. Und Organisationen sind ja genau deshalb Organisationen, weil sie eben Arbeit teilen und weil sie eben zu Dingen in der Lage sind, zu denen ein einzelner Mensch eben nicht in der Lage wäre, weil er eben nicht gleichzeitig das tun kann, was aber eine Organisation eben genau durch Arbeitsteilung dann alles gleichzeitig hinbekommt und deswegen natürlich hier die Zeitdimension auch eine riesen Rolle spielt und diese Arbeitsteilung wird man also nie wegbekommen. Und was aber mit dieser Arbeitsteilung einhergeht, sind natürlich blinde Flecken und sind natürlich sogenannte lokale Rationalitäten oder eben Aufmerksamkeitsfokussierungen und zwar, ne, sachlich, sozial und zeitlich. Also sachlich im Sinne von, ich weiß eben, ich bin hier im Marketing tätig und eben nicht im Vertrieb, ne? Und ich mache auch nicht die Buchhaltung. Und andersrum wissen die, die irgendwie in der Rechtsabteilung wissen, sie sind eben für die Verträge zuständig und nicht für die Gehaltsabrechnung. Das ist ja alles wahnsinnig praktisch für Organisationen, ne? Dass die Leute jetzt nicht morgens da in ihren Betrieb gehen und sich fragen, oh, was mache ich denn heute mal? Wer bin ich denn heute mal? Oder in welche Abteilung gehe ich denn heute mal oder so. Und das liegt nun mal in der Natur der Sache. Das geht natürlich auch nicht weg, dass man deswegen auch professionell da sehr stark fokussiert ist und geprägt ist und natürlich dann mehr versteht vom eigenen Fach als vom anderen. Und auf der sozialen Ebene natürlich bilden sich Kollegen, Kolleginnen, Schaften, Teams. Man weiß dann, wer sind wir und wer sind die anderen. Das geht auch nicht weg. Und das kann man auch noch so von links nach rechts durch organisieren oder anders organisieren oder es wird immer irgendwie bleiben, weil man ja immer irgendeine Arbeit tut, ne? Und zeitlich wird es auch immer Übergabeschnittstellen geben. Also ich bin jetzt fertig mit meiner Arbeit, so jetzt bist du dran. Oder jetzt werfe ich dir das über den Zaun. Jetzt machst du es, ne? Und auch das wird nicht weggehen. So, also, und wenn man das einmal so weiß, dass man das nicht wegkriegt, dann ist das vielleicht erstmal ziemlich ernüchternd, oder auch echt doof, ne, nervig. Aber es führt dann zu anderen Handlungen. Dann höre ich nämlich auf, zu versuchen, das Silo-Denken abzubauen. Also indem ich dann extra Workshops mache, um das Silo-Denken abzubauen, schaue ich dann eher, was sind denn unsere eigentlichen Probleme und wie kriegen wir die irgendwie bearbeitet, ne? Und wie kommen wir eher in so ein Sowohl als auch? Also diese Wertschätzung dafür, was wir alles auch gut können damit, dass wir eben so organisiert sind. Naja, so, jetzt komme ich ins Plaudern. Ich bremse mich mal. Aber das ist auf jeden Fall, was scheinbar sehr eingängig ist.
Ich habe mir extra einen Satz rausgeschrieben, den ihr so schön formuliert habt, dass die Grundidee von Organisation ja gerade das Gegenteil von Eigenverantwortung ist. Ich glaube, das war genau auch in dem Kapitel über das Mythos mit dem Silo-Denken. Das fand ich sehr schön. Meine Frage wäre dann gewesen, ja, was denn dann? Aber die Frage hast du ja gerade beantwortet. Es ist eben genau die Arbeitsteilung. Das ist ja gerade die Grundidee von Organisation, dass man Arbeit teilt und eine Organisation mehrere Sachen parallel verfolgen kann, was ein Individuum eben nicht könnte. Das ist ja Sinn und Zweck einer Organisation.
Auch wieder um diese Workshops zu zerstören, müssen wir die einfach nur umbenennen. Ja? Lass uns doch mal einen Workshop machen, wo wir diese Arbeitsteilung, diese lästige aufhören. Ja? Also einfach Mindset, Arbeitsteilung hören wir jetzt auf, lass uns einen Workshop machen, Arbeitsteilung abschaffen. Ne? Also genau, das bringt es auf den Punkt. Ne? Also
Zeigt die
die Idee des.
Absurdität, ja.
Ja, genau, das ist so, muss sein, ja. Anscheinend, ja. Weiß kein Mensch.
Genau. Ja, ich wollte David noch ergänzen hier zum Thema Eigenverantwortung, denn tatsächlich ist das ja auch sogar noch mal ein anderer Punkt, denn Organisationen legen ja ganz dolle auch fest, was eben zu tun ist und was zu lassen ist. Also das machen sie jetzt nicht nur durch Arbeitsteilung, sondern das machen sie natürlich durch Strukturen, die sie aufbauen. Durch, ne, Mitgliedschaftsbedingungen, die sie eben beschreiben. Und du weißt eben relativ genau, wenn du in einer Organisation arbeitest, das kriegt man relativ schnell raus, was man hier besser mal tut und was man besser auf eine bestimmte Art und Weise auch tut, weil so macht man das hier nun mal. Ne? Und da wird die Eigenverantwortung zu einem großen Stück eben auch rausgerechnet, weil das wäre ja der Wahnsinn, ne? Wenn jetzt alle ständig mal so, ach ja, jetzt haben wir hier zwar unser, ne, SAP. Ich meine, gut, auch das passiert natürlich eh, ne, dass ich sage, ah, das ist jetzt ja hier schwachsinnig, ne, jetzt, das baue ich jetzt, den Schritt überspringe ich jetzt oder das kriege ich jetzt hier schon irgendwie raus, wie ich das System hier austrickse, Moment mal. Ne, also die klassischen Workarounds, das ist dann schon auch Eigenverantwortung. Aber wenn man das jetzt ständig machen würde, so, nee, ach, unser Logo gefällt mir eigentlich nicht, ne? Also dieses Grün hier, ich mache jetzt mal lila. So. Ne, und genau das verhindert ja eine Organisation. Und deswegen ist sie erstmal, ne, überspitzt gesagt, das Gegenteil von Eigenverantwortung. Und gleichzeitig gibt es natürlich wahnsinnig viel Eigenverantwortung in Organisationen, sonst würde ja gar nichts mehr klappen. Also es stimmt eben
Absolut.
beides, ne? Ja.
Ja, genau. Andere Christina, was begegnet dir denn am häufigsten? Du bist ja auch als Organisationsberaterin unterwegs. Deckt sich die Erfahrung oder hast du andere Sachen, die dir häufig begegnen?
Tatsächlich sind es auch die Silos. Also ich hatte neulich mit einem Familienunternehmen zu tun, die ganz darauf erpicht waren, nicht mehr von Stämmen zu sprechen. Also im Prinzip die Struktur ihres Unternehmens einfach nicht mehr anzusprechen, damit es dann weggeht, dass man halt eigentlich verschiedene Familienstämme ist. Und das geht natürlich nicht. Die sind ja immer noch da. Also von daher sind es auch die Silos, die mir dazu einfallen.
Aus persönlichem Interesse bist du, wie würdest du das jetzt für dich beschreiben? Bist du wirklich mehr dann als Information Designerin unterwegs oder ist es halb-halb oder machst du mehr Organisationsberatung und ergänzt es dann nur durch deine Visualisierung? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich bin tatsächlich ein Hybrid, aber bin jetzt gerade an so einem Scheidepunkt, wo ich die letzten, also ich bin jetzt seit 4 Jahren selbstständig und habe sehr viel Strategievisualisierung gemacht und möchte jetzt die nächsten 10 Jahre vor allem mit Beratung verbringen. Also ich gehe jetzt sozusagen noch stärker auf die andere Seite, weil mich das einfach wahnsinnig interessiert und im Moment mache ich beides.
Ja, was ja auch super zusammen.
Ja,
passt,
es ist eine super Ergänzung. Also
auch sehen
genau,
kann.
Ich habe diese Idee schon ganz lange gehabt. Ich dachte, man muss irgendwie die Visualisierung mit in die Beratung nehmen und habe dann immer gedacht, ach, das macht man am besten zu zweit, aber tatsächlich, warum auch nicht alleine? Und das ist so ein bisschen das eine, also das Verständnis von Organisation hilft mir beim Visualisieren, weil natürlich meine Ansprechpartner meistens auch aus der Beratung kommen. Das heißt, wir wissen beide, wovon wir sprechen, wenn ich zeichne. Und auf der anderen Seite hilft mir die Visualisierung in der Beratung, weil ich sie natürlich immer dazu nehmen kann, ohne jetzt lange darüber nachzudenken. Und für mich ist die Visualisierung auch einfach ein strukturgebendes Element im Prinzip. Also ich brauche das wie, um meine Gedanken zu ordnen, um Übersicht zu bekommen, Zusammenhänge zu begreifen. Und das ist für andere Leute natürlich genauso hilfreich wie für mich selber.
Das ist ein guter Punkt. Also da kann ich nur ermutigen, auch für Leute, die nicht der Picasso sind und nicht so gut malen können wie du, das trotzdem zu machen. Ja, dann baut man sich ein paar ein paar Häuschen, ein paar Männchen, die übt man halt. Und mit diesen Basiselementen kann man visualisieren. Ja, und also ich kann das nur bestätigen in Workshops, wenn du das einfach draufmalst, wird einfach viel klarer. Ja, und dann bringst du es auf den Punkt. Und also das Instrument als Kommunikationsmedium zu verwenden in der Visualisierung ist brillant, das funktioniert.
Ja, ich spinne den Gedanken mal weiter, weil mir begegnet es ganz oft, dass gerade ich rede jetzt mal über Workshops, man ist sehr intensiv in einem Thema drin, aber man bespricht eigentlich einen nicht zu fassenden Zustand oder eine noch nicht ganz fertig definierte Zukunft. Und alles, was es an strukturgebenden Elementen gibt, hilft unglaublich. Und das kann allein sein, wenn ich auf dem Flipchart 2 Kästchen und 2 Kreise mit einem Pfeil verbinde, weil dann weiß ich, okay, wir sind jetzt hier oben, da unten sind die anderen, da wollen wir hin. Dafür muss ich nicht großartig zeichnen können, so wie du es auch schon gesagt hast, aber es gibt einfach Halt in dieser Diskussion und es gibt wieder eine Art von Metaebene, um wieder ein bisschen von weiter weg auf die Dinge schauen zu können, wenn man jetzt halt sehr stark in der Tiefe ist.
Ja. Und um zum Beispiel Ist-Situation zu visualisieren, ne? Erklär mal deine Firma. Ja, jetzt, wer ist da der Chef? Ja, okay, mal ist ein Chef mit einem Hütchen drauf. So, das ist der Chef. Wer redet mit dem? Und dann machst du Linien, ne? Und dann, ja, aber der geht mit der daten und der ist mit dem im Sportclub. Okay, dann zeige ich mal meine gestrichelte Linie ein, ne? So, und dann, aber der mit dem, nee, das ist anders. Und dann fängt er an, mit dir rumzumalen auf diesem Bild, ne? So, also diese Dynamik, die kriegst du in einem Gespräch fast nicht hin. Ja, also in dem Moment, wo mir eben den Stift dann anbietet, sagt, ja, dann mal es mal richtig ein. Ne? Also teilweise lehne ich mich dann zurück und die Mandanten malen mir dann auf, wie es läuft. Ne? Also diese versteckte Talente kommen da oft zum Vorschein. Ja? Ich bin dann echt überrascht, aber das funktioniert. Und als Stilmittel kann man das wunderbar hernehmen, um was aufzulockern oder whatever. Ja? Bin ich super begeistert davon immer. Ihr seht, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht.
Ja, und auch gerade in der gemeinsamen Arbeit. Also ich mache auch viel Graphic Recording in Workshops. Das ist teilweise, ich bin da ehrlich gesagt manchmal gar nicht mehr so glücklich mit, weil es halt so passiv im Hintergrund ist. Und es gibt im Prinzip, ist das ja ein Protokoll dessen, was ein visuelles Protokoll von dem Workshop. Aber es ist viel effektiver, wenn man es so macht, wie du es gerade gesagt hast. Zum Beispiel in Kleingruppen, Christina und ich haben das auch schon zusammen gemacht, in der Art im Coaching, dass man gemeinsam vor der Leinwand steht, vor dem Papier steht, das aufzeichnet und dann sagt, aha, aber Moment mal, unten rechts in die Ecke, da haben wir noch gar nicht hingeguckt. Was ist denn da los? Das haben wir vorher gar nicht gesehen, als wir so drüber gesprochen haben. Von daher ist es, wenn man damit wirklich auch arbeitet, ist es total effektiv.
Bringt mich auf eine nächste Frage zum Thema Entscheidungen. Ne? Bei den Entscheidungen, da weiß man immer erst danach, ja, ob es richtig war. Sonst war es ja keine Entscheidung, sondern nur eine Auswahl. Ne? Das wissen wir. Und man lässt hier oft den Zufall walten, habe ich gelesen. Ja. Und ja, holla die Waldfee. Also Frage, wie erklärt man denn das jetzt ein Manager? Ich gehe jetzt da hin und mache ein Beratungsmandat und lasse da den Zufall wirken. Das stelle ich mir hart vor.
Ich weiß gar nicht, wo du das jetzt gelesen haben willst.
Soll ich dir verraten, wo ich es gelesen habe?
Keine Ahnung, was du da jetzt meinst. Also, dass man Entscheidungen natürlich entscheiden muss, ne? Ja. Dann, genau, lies doch mal vor, was du meinst, weil das vielleicht weiß ich dann eher, wo du gerade so
Also für
bist.
die geneigten Hörer, Seite 355. Im Kern geht es um Entscheidungen. Ob sie richtig sind, das weiß man immer erst im Nachhinein. Deshalb ist es durchaus eine gute Idee, auf den Zufall zu hoffen.
Ah, okay. Ja, okay. Ja, gut. Ja, also nicht im Sinne von Bestimmung oder nicht im Sinne von errechnen können, ne? Also da ist dann, wenn man auf die andere Seite der Unterscheidung geht, ist man dann eben beim Zufall oder eben bei einer ungewissen Zukunft, bei einer Unberechenbarkeit, bei einer Unvorhersehbarkeit. Und die geht ja nicht weg. Ne? Und es bleibt ja aber eben in der Führungsarbeit gar nichts anderes übrig, als sich auf bestimmte Zukünfte zu verständigen, also die man für wahrscheinlich hält, ne? Und sagt, so wird's wahrscheinlich. Und weil wir denken, dass es wahrscheinlich so wird, treffen wir jetzt eine Entscheidung. Und dann wissen wir eben irgendwann und gucken zurück und sagen, Mensch, dass wir da, ne, so entschieden haben, super. Super, super, ne? Oder um Gottes Willen. So, und da gibt es aber ja häufig diese Illusion eben der Kontrolle immer noch. Oder eben, ne, es berechnen zu können, es genau wissen zu können, es mit dem richtigen Riecher, ne, und so weiter. Das sind ja dann die wahren Managementqualitäten, es gewusst zu haben und eben die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und das ist natürlich etwas, was sich mit dieser Idee nicht so gut vereinbaren lässt, zu sagen, naja, wir wissen es alle nicht. Aber das heißt natürlich jetzt nicht, wir stecken Kopf in den Sand und gucken einfach mal so, was passiert, sondern nein, wir müssen halt unter Unsicherheit entscheiden. Und wie können wir das am besten, wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann natürlich am besten, indem wir uns auch verschiedenste Perspektiven reinholen, verschiedenste Sichtweisen, uns auch irritieren lassen und stören lassen, uns unbequeme Leute reinholen, die sagen, ja, ne, seid ihr da nicht in der Illusionsblase? So, und wenn man nicht so viel Zeit hat, ja, dann muss man eben ganz oft sich eben doch auf einen kleineren Kreis von Leuten verlassen oder als Unternehmer, Unternehmerin dann einfach auch mal auf sich selber zu sagen, so entscheide ich das jetzt. So. Ja, so ist das gemeint.
Wie anschlussfähig ist es denn, wenn du das jetzt, sagen wir mal, Top-Management oder Top-Führungskräften probierst zu erklären? Weil, also ich stelle mir einfach nur vor, ne, es ist ja schon so, dass gerade auf der Schauseite der Organisation ja auch solche Narrative existieren, wie du musst deine Abteilung im Griff haben, ne? Hast du deine Leute im Griff? Das sind ja alles solche Sätze, die darauf abzielen oder dieses Verständnis klar machen, dass man natürlich durchregieren muss, ne? Dass man seine Entscheidungen trifft, dass man natürlich wissen muss, was man tut. Das ist ja alles darauf aufgebaut, eben, dass es nicht mit dem Zufall einhergeht, ne? Dass man nicht Glück hat, sondern dass man das alles sozusagen herbeiführen kann, das, was man haben will. Und jetzt kommt dann jemand und sagt einmal hier, ne? Also das auf den Schlips treten, von dem du gesprochen hast. Systemtheoretisch ist das nicht wirklich haltbar. Nehmen die das an? Können die das annehmen? Und wenn ja, wie verkaufst du denen das?
Na, also ich habe schon den Eindruck, dass da es eine gewisse Entwicklung gibt. Ne? Also ich werde ja tatsächlich häufig eingeladen, kurzen Vortrag zu halten oder beim Abendessen oder danach diskutiert man dann eben noch eine Runde mit Menschen, die eben Unternehmer sind oder im Top-Management sind. Und ich habe häufig den Eindruck, das ist für die gar nichts Besonderes oder Neues, da so drauf zu schauen, sondern es gibt sehr viele da, einfach sehr erfolgreiche Leute, für die ist das selbstverständlich, mit dieser Unsicherheit, mit dieser Ungewissheit auch zu leben und umzugehen. Und die finden da auch einen guten Umgang. Also da erlebe ich dann doch häufig weniger diese heroischen Ansichten, ja, sondern sehr vernünftige Menschen, die da sehr reflektiert auf sowas draufschauen. Interessanterweise, wenn ich mich mit Führungskräften treffe, die eher im mittleren Management tätig sind, da finde ich das noch häufiger, dass da eben auch wirklich diese Kontrollideen sind, diese Durchsteuerfantasien, dieses Ausrechnen können. Und die sind auch häufig, interessanterweise, glauben sie, ne, sind unter diesem Druck, das auch bieten zu müssen. Und dann habe ich auch gerade, sag ich mal, in Organisationen, wo es eben, ja, wo agil gearbeitet wird und wo aber eben dann auch ein Teil der Organisation eben noch, sag ich mal, klassisch hierarchisch organisiert ist, gibt es Leute, die sind wirklich fix und fertig, weil die einfach ständig in diesem Spannungsfeld sind und von der einen Seite scheinbar diese Erwartung bekommen, ihr müsst das alles ausrechnen und vorhersagen und durchplanen, ne? Und auf der anderen Seite dann aber lass uns mal in Ruhe und misch dich hier nicht ein, Erwartungen konfrontiert sind. Und also das ist jetzt nicht ganz auf den Punkt, aber es ist ein ähnliches Thema, ne? Und da geht es auch eben ganz oft um diese Planbarkeit, Nichtplanbarkeit, Vorhersehbarkeit, Nichtvorhersehbarkeit und so weiter. Also insofern, um deine Frage noch mal kurz zu beantworten, ich glaube, da muss man im Moment gar nicht so viel verkaufen, denn die meisten Unternehmen sind so massiv unter Druck oder so massiv im Wandel. Das merken die ja einfach, dass es sich geändert hat, ne? Dass so viel passiert, dass es so komplex ist, dass die Entscheidungen so weitreichend sind. Da kommt man eben mit diesen Strategien nicht mehr so weit, ne? Also zu sagen, ah ja, naja, ich weiß es schon oder ich gehe hier mal voraus. Alles ist ja klar und eindeutig. Ja. Also, aber wie erlebt ihr das? Also, weil ihr fragt ja nicht ohne Grund, ne, da so hin. Das,
Ja,
ne? Ja.
die Frage ist in der Beobachtung ähnlich, ne? Es gibt welche, die sind da schon wissend, ne? Die sagen als Führungskraft, ja, ich mache Bauchgefühlsentscheidungen, ne? Und spielen das auch ganz offen, ne? Und auf die Frage von einem Berater, ob wir da irgendeinen Zahlenkorb mitbauen sollen mit den aktuellen KPIs, schaut man sich dann so an, haben wir aber Wichtigeres zu tun? Eigentlich schon, stellen wir das mal zurück. Ja? Dann sitzt du drin, yes, wunderbar. So läuft's, ne? Und es gibt aber auch Bereiche, die, wie du sagst, ich beobachte es auch im Mittelmanagement häufig, die oft zahlengetrieben sind oder in dieser Zahlenwelt leben, die das teilweise nachträglich objektivieren müssen, warum sie jetzt erfolgreich sind und ziehen dann sich irgendwelche Zahlen aus dem Tierer oder whatever. Ja? Die sind dann total auf Rezepte aus und wie immer und Thema, und da haben diese Rezeptdealer halt noch Erfolg, ja. Ich glaube, diese Rezeptdealer, die es da rumgibt, die werden das Geschäftsmodell disruptiert, ja. Also das wird zerstört, ja. Genau durch solche theoretischen Erkenntnisse, dass es eben nicht so ist, ja. Und es braucht einfach seine Zeit, ne? Und jetzt ist, glaube ich, die Zeit da, wo es in ganz vielen Stellen da Erkenntnis keimt und mich überrascht dann oft, wenn plötzlich ich dann so reinkomme und mit systemtheoretischen Ideen da reinkomme. Die kennen das nicht als Systemtheorie, ne? Also die benutzen das naiv richtig, sozusagen, könnte man sagen, ne? Also ohne jetzt überheblich zu sein, ne? Also naiv in der Sache, sagen, die machen das eigentlich schon so, ja? Die unterscheiden Wertschöpfungstypen in der Art der Arbeit und passen dann ihre Führungsmodelle drauf an, ja? Und dann beobachtest du das und sagst, ja, wunderbar, brauchst mir nicht. Könnt ihr alleine weitermachen, passt, ja? Also, und das ist natürlich die Beobachtung. Und ich habe natürlich immer in diesem Erstkontakt, ne, auf das zielte die Frage ab. Ne? Wenn ich jetzt mit dem ins Gespräch komme, sagt er, hey, lass es uns ausprobieren, ich weiß es nicht. Ja? Also sich auf diese Wette einzulassen, ja, da haben die manche noch ein bisschen Schwierigkeiten. Ne? Also entweder um's nachträglich objektivieren zu müssen, ich habe ja hier ein Rezept gehabt, ne? Also da knirscht es manchmal noch, ne? Dann, obwohl sie wissen, dass ich recht habe, ne? Oder du. Ja.
Ja.
Dann habe ich jetzt noch eine Frage und dann würde ich noch mal kurz einen Schwenk in einen anderen Themenbereich machen, bevor wir dann langsam zum Ende kommen. Und die Frage geht an die andere Christina. Und zwar, was würdest du denn jemandem raten, der sich jetzt in Richtung Organisationsentwickler entwickeln möchte? Du hast ja diese Reise mehr oder weniger in letzter Zeit gemacht und es würde mich total interessieren und vielleicht auch für die einen oder anderen Hörer oder Hörerin interessant, was man denn da machen könnte, wenn man sich in diese Richtung mit Systemtheorie und Organisationsentwicklung beschäftigen möchte.
Also ich möchte jetzt nicht Werbung für uns machen, sondern nur generell, es empfiehlt sich, eine Ausbildung oder eine Fortbildung zu machen, auf jeden Fall, weil aus eigener Erfahrung weiß ich habe ganz viele Bücher hier, die lese ich auch, aber das Lernen im Anwendungsfall und gemeinsam mit der Gruppe ist einfach viel, viel effektiver als ja, sich dann nach der Arbeit noch mit einem Buch in die Ecke zu setzen und so weiter. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen und was ich ganz spannend finde, also gerade In dem Bereich Organisationsberatung, Entwicklung sind ja viele, es ist so ein bisschen der zweite, also die meisten haben schon eine gewisse Karriere hinter sich. Das heißt, es wird meistens auch mit einem Vorwissen gepaart, was natürlich total gut ist. Also dann auch später in die Richtung zu gehen, die sich dann auch mit dem verbindet, was man vorher schon gemacht hat, weil ich finde, gerade an den Punkten, wo sich zwei Professionen miteinander verbinden, da liegt halt auch immer ganz viel Spannung drin. Und das ist für jeden individuell halt, denke ich, ja, findet sich da oft eine gute Kombination.
Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Und ihr dürft natürlich gerne Werbung machen, das haben wir am Anfang schon gemacht, deswegen können wir da auch nochmal auf den Link in den Shownotes verweisen.
Genau, kommt gerne zu uns. Da macht's
Das
Spaß.
kann ich mir sehr gut vorstellen.
Dann machen wir noch den Schwenk zu einem Thema, einfach aus persönlichem Interesse. Ich meine, es gibt ja kaum etwas, wo man heute nicht über KI redet. Und meine, jetzt wird es, wenn überhaupt, philosophisch und bei mir wird das Eis auch recht dünn. Aber wie seht ihr denn das Thema KI, gerade im Bereich der Organisationsentwicklung, sowohl einmal für die Arbeit, für uns als Organisationsentwickler, aber auch für Organisationen selbst? Wie ist da so eure Einschätzung?
Also ich kann nur sagen, ich bin noch auf der Suche nach einer Haltung oder nach einer Meinung dazu. Also ich werde das ja in letzter Zeit immer öfter gefragt. Und die Frage ist jetzt ja, wo guckt man jetzt hier hin, ne? Also guckt man zum Beispiel in die Führungsarbeit und fragt sich jetzt, wie verändert sich Führungsarbeit, ne? Weil die Frage vorher ist ja wieder, wann kommt denn Beratung überhaupt ins Spiel? Also wann, wofür braucht denn ein Unternehmen, wofür brauchen denn Führungskräfte oder überhaupt eine Beratung, ob intern oder extern, ist ja jetzt egal in dem Fall, ne? Doch immer dann, wenn sie eben an so einen Punkt kommen, wo sie sagen, so, jetzt müsste ich hier was tun, da habe ich jetzt gerade keine Zeit für, da muss ich mir jetzt andere einkaufen, die das machen. Oder ich brauche da ein bestimmtes Fachwissen, was mir jetzt gerade fehlt. Oder ich brauche die Erfahrung. Oder ich brauche Sparringspartner, Reflexionspartner. So. Und beim letzten Punkt, da gehen jetzt ja auch die Meinungen immer in die Richtung zu sagen, ja gut, da kann man jetzt natürlich künstliche Intelligenz wunderbar nutzen, um da in Dialoge einzutreten und viele haben das jetzt ja auch schon gemacht in den letzten, sag ich mal, ne, 9 bis 12 Monaten auch immer stärker. Und ich höre aber auch immer mehr dieses Leerlaufen an irgendeiner Stelle. Also diese anfängliche Faszination von, oh wow, was ich da für tolle Anregungen und Antworten erhalte, durch vielleicht auch, ne, den Bot, den ich mir da gebaut habe oder. Und dann irgendwann kommt so diese Ernüchterung und dieses, ah nee, da kommt ja doch irgendwie immer dasselbe oder das ist ja doch irgendwie jetzt gar nicht so präzise, wie ich mir das wünsche oder, ne? Aber trotzdem, lange Rede, ich glaube, um in so Reflexionsräume einzutreten, wo man sich vielleicht sonst dann eher, ne, auch mal gesagt hätte, dann nehme ich mir einen Sparringspartner, einen Coach, Berater, Beraterin. Da habe ich den Eindruck, nutzen immer mehr auch tatsächlich die künstliche Intelligenz, weil sie eben auch immer und ständig verfügbar ist und ich keinen Termin da irgendwie machen muss. Und wenn es aber darum geht, jetzt einen Transformationsprozess zu gestalten und an einem sozialen System wie eine Organisation jetzt wirklich was zu verändern, also da bin ich wahrscheinlich zu beschränkt, aber da fehlt mir gerade die Fantasie, mir das wirklich vorzustellen, wie das dann jetzt demnächst genau funktionieren soll. Also wie jetzt Einfluss auf Kommunikationsstrukturen da genommen wird, so. Und vielleicht allerletzter Punkt. Spannend finde ich, dass einige Teams mittlerweile mindestens ein Teammitglied haben, das eben künstliche Intelligenz ist und eben nicht mehr David oder Martin oder Christina heißt. Und einfach gefragt wird und mit einbezogen wird in die Kommunikation. Und wie sich dadurch Kommunikation und Spielregeln unter Umständen verändern, das zu beforschen, fände ich total spannend. Aber ich glaube, da ist echt noch richtig viel zu tun. Ja, das erstmal so meine total, ja,
Ja.
meine 5 Cent dazu.
Ja, danke für die Einschätzung. Ja. Christina, wie siehst du das? Was ist deine
Ich
Meinung
hätte jetzt
dazu?
gern gewusst, was dann passiert mit dem virtuellen Teammitglied. Das klingt total spannend. Ich denk gerade jetzt nochmal total ans Visuelle. Also ich finde KI praktisch in der täglichen Arbeit, also mit ChatGPT, wie auch immer. Ich habe eine größere Sorge, was tatsächlich, was das Bildliche anbetrifft, weil je mehr mit KI generiert wird, das speist sich ja auch immer nur noch, also die Art der Quellen wird ja immer kleiner. Das heißt, es wird immer mainstreamiger. Das ist so, wie wenn ich auf Spotify mit einem Titel anfange, merke ich nach 10 Titeln, wenn das einfach die normale Auswahl ist, dann komme ich, wird es immer langweiliger, weil ich halt das höre, was alle anderen jetzt auch hören. Und die Sorge hätte ich eben, oder habe ich ganz akut, dass wir Stück für Stück, was weiß ich, wenn man an Kinderbücher denkt, die natürlich auch von KI gemacht werden können, die sich dann aus einem Bildvorrat bedienen, aus dem sich dann die nächste KI bedient, dass es immer mainstreamiger wird und sozusagen die nicht mehr in die Tiefe geht, sondern auch sich wiederum alle daran gewöhnen und das dann auch nur noch gekauft wird. Also das ist sozusagen so ein, unser eigenes gemeinsames Bildarchiv immer einfacher und uninteressanter wird.
Ja, spannender Punkt. Also ich weiß es auch nicht, ich finde die Aussage schöner, dass man sich da auch erstmal irgendwie eine eigene Meinung bilden muss oder auf der Suche ist danach. Ich meine, die eine Seite ist relativ einfach, ne? Das ist ein reiner Produktivitätsbooster und zwar massiv, was natürlich dann den Unterschied macht zwischen Person A und Person B. Die einen, die es halt nutzen können und die anderen nicht, wie halt vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren Google auch, ne? Es gibt heute noch Leute, die nicht richtig googeln können. Gibt es jetzt halt auch Leute, die halt gut mit KI umgehen können und welche, die es nicht können. Der andere Punkt, wo ich schon echt Riesenpotenzial sehe, und da bin ich gespannt, was sich daraus entwickelt, dass wir natürlich mit der steigenden Rechenleistung schon in der Lage sind, Kommunikationsstrukturen in Echtzeit in Unternehmen zu analysieren, wie auch immer das dann konkret aussieht. Aber da sehe ich schon echt Potenzial. Das ist dann nämlich letztendlich nur noch eine Frage von Rechenpower. Und die Rechenpower kann halt Verbindungen herstellen in einer Masse von Daten, die wir halt niemals herstellen könnten. Also sehr abstrakt, aber ich weiß, dass da der Dave Snowden von Cognitive Edge, der Kinevin-Erfinder, viel mit dran arbeitet. Die haben da schon ein Tool vor Jahren rausgebracht, SenseMaker heißt es, wo man halt eben Realtime-Feedback aus der Belegschaft sozusagen holt, um mit der Organisation, um Potenziale, also so Heatmaps tatsächlich sichtbar zu machen. Und da steckt, glaube ich, schon eine Menge Musik drin, auch noch zukünftig mit KI. Ja, aber I don't know, Glaskugelregeln.
Komisch, ne? Mir geht da immer gleich Big
Ja.
Brother durch den Kopf. Also ich
Ja,
finde das ein
absolut.
bisschen
Absolut.
spooky. Und ne, ich meine, wir haben ja alle eben auch noch ein Recht drauf, ja, irgendwie zu gucken, was passiert eigentlich mit den Dingen, die wir sagen, tun, also mit unseren Daten und, ist ja eh ein Riesenthema. Aber wenn ich überlege, wenn wir Organisationsstrukturanalysen machen, dann, ne, machen wir das mit verschiedenen Methoden und eine davon, und die ist immer wieder sehr effektiv, sind einfach Interviews, und die sind vertraulich und die werden transkribiert, teilweise und teilweise eben auch extra nicht, sondern anders ausgewertet, und man kommt wirklich nochmal an ganz andere Informationen als eben die Dinge, die in der Kommunikation sind, ne? So. Also, und da frage ich mich eben, klar, kann ich irgendwie gucken, welche Kommunikationsmuster sind in so einem Teammeeting, welche Strukturen oder was kommt da Musterhaftes mir entgegen? Das finde ich schon auch spannend. Und gleichzeitig, ja, sind die Potenziale, die Ressourcen dann eben doch nicht unbedingt immer so
Ja,
offen
es
in der
ersetzt nicht das
Kommunikation.
Gefühl, was du hast, wenn du in einen Raum reingehst oder wenn du das Interview führst. Da, das wird, kann es noch nicht. Ne? Und auf der anderen Seite aber ist es halt gut für Durchschnitt. Ne? Also für Mustererkennung im Durchschnitt wäre das ein super Tool. Ne? Also, und wenn ich jetzt gerade, und darum kommt es jetzt, ne? Das entscheide ich jetzt als Organisationsdesigner, der halt eventuell Interventionen plant, brauche ich jetzt gerade ein Durchschnittsmuster? Ja, dann bitte gib mir das jetzt. Ja, für mein Problem, was ich gerade lösen muss, oder brauche ich es nicht, dann lasse ich es weg. Ja. Also ich glaube, wie David sagt, ne, wie man Google halt benutzt und wie man es halt nicht benutzt und für was nicht, wird das sich dann, kristallisiert sich das so auch raus. Ne? Und das kristallisiert sich im Übrigen auch nur dann raus, wenn man es probiert. Ne? Also einfach ausprobieren. Das ist einfach der Punkt. Ne? Und dann mit Sinn und Verstand einsetzen, genau wie Google Suchergebnisse. Das können wir mittlerweile. Und ich gebe dir recht, also mit KI können es noch nicht alle, ne? Und es wird auch manchmal komisch eingesetzt. Denke ich mal, okay, das hast jetzt eine KI gemacht, oder? Stimmt's? Ja, okay, dann nimmst du es bitte wieder mit und denkst selber nochmal nach, ja? Aber es gibt auch Sachen, ich beschreibe eine Team-Dysfunktionalität in einem Scrum-Team und ChatGPT bringt mir 10 Interventionsvorschläge raus, da wo ich sagen muss, ja, fair enough, sind gut. Hätte ich mir auch so ausgedacht, ne? Also, das ist so, man weiß es nicht, ne, was man da so davon halten soll. Insofern ausprobieren und mit Sinn und Verstand einsetzen. Also, das ist mein Umgang damit gerade. Und ich habe da auch noch keine abschließende Idee. Ne?
Ja.
Letzte Frage. Was hättet ihr erwartet, dass wir fragen, haben es aber nicht gefragt?
Also wenn ich darauf jetzt nicht noch antworten muss. Nein, aber die Frage, die ich natürlich in anderen Podcasts häufig bekomme, ist ja, wenn hier der Untertitel von dem Buch ist, wie man muss verstehen, wie Organisationen wirklich funktionieren. So, ja, wie funktionieren sie denn wirklich? Ne? So, dann so, okay, wie viel Zeit haben wir jetzt? Ja, aber ein bisschen davon haben wir ja auch hier heute gehabt. Also sei es jetzt über das Thema Eigenverantwortung oder eben die Arbeitsteilung.
Und dafür habt ihr auch euer Buch geschrieben. Ne? Wenn es interessiert, der kann jetzt nachlesen.
Eben. Genau.
Ja. Christina, was hast du noch erwartet, was wir nicht gefragt haben?
Also tatsächlich nur ganz praktische Fragen. Also höchstens, wie lange habt ihr gebraucht? Also das ist das, was die meisten dann immer wissen wollen. Wie lange dauert das? Wie habt ihr zusammengearbeitet? Warum? Und wie habt ihr euch gefunden? Etc. Also ich glaube, das haben wir auch gut abgedeckt.
Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Zeit. Mir hat es großen Spaß gemacht und es war sehr, sehr interessant. Ich hatte auch sehr, sehr großen Spaß gehabt, euer Buch zu lesen und kann, wie gesagt, nur nochmal jedem empfehlen, sich das Buch auch zu holen. Wir packen den Link in die Shownotes. Und wir wollen natürlich auch die Hörerinnen und Hörer beschenken, die bis hierhin jetzt zugehört haben. Und ihr beide habt euch netterweise bereit erklärt, eine signierte Version eures Buchs zu verschenken. Und Martin und ich sind wieder auf der Suche nach neuen Fragen, auch für unseren Podcast. Deswegen würden wir euch gerne bitten, stellt uns doch einfach eine Frage, welche Erfahrungen ihr gemacht habt oder welche Fragen Martin und ich euch beantworten dürfen. Und unter allen E-Mail-Eingängen, die bei uns landen, in den nächsten, weiß ich nicht, 4 Wochen, würde ich mal sagen, verlosen wir dann ein signiertes Buch von The Real Book of Work. Wir sagen vielen Dank und wünschen euch alles Gute und vor allen Dingen einen super Start mit eurer Fortbildung.
Ja, vielen, vielen Dank. Auch nochmal für die Einladung in euren schönen Podcast, den wir natürlich auch sehr gerne empfehlen. Und Christina.
Ja, vielen Dank. Es war schön.
Danke. Bis dann.
Bis denn.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.